Ja, Jesus, wir feiern dich. Wir feiern dich, Jesus, das ist unser Motto. Und wir feiern dieses Licht, das in die Welt gekommen ist, das in die Dunkelheit gekommen ist. Und Jesus, wir wünschen uns, dass du uns mehr anzündest, dass du uns mehr entflammst. Jesus, wir wollen für dich brennen, nicht aus eigener Motivation, nicht weil wir uns selbst irgendwie da anstrengen müssen, sondern weil wir mit dir in Beziehung leben, weil du uns so nahe bist, weil wir dich so sehr lieben, dass wir gar nicht anders können, als dir nachzufolgen, als mit dir zusammenzuleben, als von dir zu erzählen. Jesus, danke für diesen Gottesdienst, danke für diesen Sonntag und ich möchte dich bitten, dass die Worte, die wir gleich hören, dass es nicht meine toll ausgedachten Worte sind, sondern dass du selber zu uns, zu unseren Herzen sprechen kannst durch deinen Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. So, meine Stimme ist wieder halbwegs da. Letztes Mal war das ja ein bisschen schwierig. Aber dann habe ich auch gedacht, wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Ne? Zum Glück hat letztes Mal jemand anders gepredigt. Wir hatten einen Gastsprecher da. Also wenn ihr das nochmal nachhören wollt, ihr könnt gerne auf die Website gehen und dann schauen bei YouTube, auf unserer Website selber, bei Spotify, bei Apple Podcast oder wo auch immer, kann man das alles sich anhören. Das Thema heute ist, oh schöne, herrliche Weihnachtszeit. Mit dem entsprechenden Bild dazu, das ist doch für uns, wir haben so unsere Vorstellungen, was Weihnachten betrifft, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht das so. Zumindest in unseren Breitengraden haben wir so, das macht auch das Fernsehen und die Werbung so, wir haben so unsere Vorstellungen, wie Weihnachten zu sein hat. Wir denken da an kurze Tage und lange Nächte, es wird früh dunkel, wir denken an Kälte und der perfekte Weihnachtsabend ist doch der, wo es schneit, oder? Kommt doch in allen Filmen so vor, wenn es dann an Heiligabend anfängt zu schneien, das ist das Größte. Ich habe das bisher sehr, sehr selten erlebt. Ich habe ja lange in München gewohnt. Selbst da habe ich es, glaube ich, nur einmal gehabt, dass es an Heiligabend geschneit hat, also richtig geschneit hatte. Aber das ist so dieses perfekte Bild, das ist übrigens Berchtesgaden, das perfekte Bild, was man so von Weihnachten hat. So geht man doch gerne durch die weihnachtlichen Straßen. Und wir freuen uns an geschmückten Tannenbäumen. Wir machen selber viel Schmuck vielleicht zu Hause und dekorieren. Wir haben Adventskränze, Lichterketten, Häuser innen und außen beleuchtet. Gut, bei manchen nimmt das andere Ausmaße an. Da geht die Stromrechnung dann ziemlich in die Höhe. Aber irgendwie uns gefällt das, das ist Weihnachten. Das ist großenteils auch sehr kitschig. Aber warum denn nicht? Man darf ja auch mal kitschig sein, oder? Es hat allerdings nichts mit der Geburt Jesu zu tun. Ich denke, das sollte uns allen klar sein, dass das mit Jesus gar nichts zu tun hat. Natürlich kann man da einiges mit hineininterpretieren. Man könnte jetzt sagen, wie wir gerade gesungen haben, weil Jesus das Licht in die Welt gekommen ist. Deswegen zünden wir ein Licht an oder viele Lichter, weil auch wir Licht in der Welt sein sollen. Und das inspiriert uns so ein bisschen daran zu denken. Wenn wir das denn tun, ist das ja auch okay. Aber trotzdem hat das alles nur mit Tradition zu tun, und zwar nur mit Tradition bei uns. Es hilft vielleicht schon mal kurz darüber nachzudenken, wie das auf der Südhalbkugel ist. Da ist nämlich jetzt Sommer. Ich war ja in Eswatini jetzt im September. Da hatten wir Anfang, also im Frühlingsanfang, wir sind im Winter gekommen, sind im Frühling gefahren sozusagen in 2 Wochen. Wir hatten da schon 40 Grad. Jetzt überleg dir mal, du feierst Weihnachten mit 40 Grad plus. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Da hast du keinen Bock auf Kerzenschein und irgendwas anderes. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Da fallen schon mal, allein auf der Südhalbkugel fallen diese ganzen weihnachtlichen Gefühle schon mal einfach weg. Und das hilft einem so ein bisschen, mal wieder auf den Boden zu kommen. Worum geht es denn eigentlich? Es ist ja kein Fest der Nordhalbkugel, sondern wir feiern die Geburt Jesu und der ist für die ganze Welt gekommen. Nicht nur für uns hier, wo es möglicherweise schneit oder hier im Westen vielleicht auch nie schneit. Und dann sind wir ganz enttäuscht, dass Weihnachten nicht so ist, wie wir uns das so denken. Ich kenne das auch. Klar, Schlittenfahren war früher toll, Kinder zu Weihnachten dann irgendwie noch irgendwo lang zu ziehen, als sie klein waren. Ja, aber das ist nicht das, was wir eigentlich feiern. In der Adventszeit überwiegt diese frohe Erwartung. Sagt man ja auch bei Menschen, die schwanger sind, oder gute Hoffnung. Eine Frau ist guter Hoffnung, wenn sie ein Kind bekommt, Maria war ja auch gute Hoffnung, als dann Jesus kam. Also können wir auch in der Adventszeit gute Hoffnung sein. Adventszeit, Advent ist für uns meistens so die Vorfreude, Jesus kommt. Advent heißt ja Ankunft. Wir bereiten uns auf die Ankunft von Jesus vor. Und dann zitieren wir gerne auch den Engel an Weihnachten, der sagt, siehe, ich verkündige euch große Freude. Also ist das Ganze wirklich ein Freudenfest. Die Gemeinde freut sich heute ja nicht auf Jesus damals in Bethlehem, das auch, das war schon lange her. Sie freut sich auf sein zweites Kommen. Jesus kommt wieder. Das glauben wir, damit rechnen wir. Das bekennen wir auch in jedem Abendmahl. Wir feiern das Abendmahl, bis er wiederkommen wird. Und darauf freuen wir uns. Das ist das nächste große, ja in Anführungszeichen, Weihnachtsfest. Gab es eigentlich in der Bibel so etwas wie Advent? Gab es da eine Adventszeit? Ja, gab es, tatsächlich. Und das hat ganz viel mit der Rolle von Johannes dem Täufer zu tun. Er spielt eine ganz zentrale Rolle in dieser, in Anführungszeichen, Adventszeit. Er war der Wegbereiter und Prophet Jesu. Er ist der Vorläufer Jesu, der in der Wüste predigt und zur Umkehr und zur Buße aufruft. Und er verkündet den, der da kommen soll. Wir lesen das mal. Wir werden heute ein bisschen mehr auch Bibeltext lesen, nicht nur die Kernverse. Du hast schon gemerkt, als du Micha zitiert hast, den Kernvers kennt jeder. Aber das davor, das klingt so gar nicht weihnachtlich mit den Stiefeln und den blutbefleckten Mänteln. Es ist manchmal ganz gut, auch diese typischen Weihnachtsverse im Zusammenhang zu lesen, um die so richtig einordnen zu können. Wir wollen heute mal viel Wort Gottes auch betrachten, auf uns wirken lassen. Ich versuche nicht nur so einen einzelnen Vers rauszunehmen. Da heißt es in Lukas 1, 16 bis 17, viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Das ist eine Prophetie über Johannes den Täufer, noch bevor er geboren wurde. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Da werden große Dinge über Johannes den Täufer geweissagt. Und die sind auch eingetroffen. Der Engel knüpft an die letzten Worte des Alten Testamentes an. Da heißt es nämlich auch, dass die Alten sich erheben werden, die fühlen sich groß und wichtig. Und die Jungen, die rebellieren gegen die Alten, die wollen nichts mit ihnen zu tun haben, sie begehren auf. Der Täufer, Johannes der Täufer, soll jetzt zusammenführen, was zusammengehört. Ja? Er löste tatsächlich damals eine Erweckung aus. Davon wissen wir nicht so viel, weil die Evangelien den Fokus auf Jesus legen, den Messias, nicht auf Johannes. Johannes kommt vor, aber er ist nicht das Zentrum des Evangeliums. Deswegen wird darüber nicht so viel erzählt, aber es gibt viele Stellen, die darauf hindeuten, dass er eine große Erweckung ausgelöst hat, dass er ein großer, bedeutender Prophet damals war, über seine Zeit hinaus. Und zwar, der Grund dafür lag nicht, dass er so ein toller Redner war, sondern es lag an dem Wirken des Heiligen Geistes in ihm, der schon vor seiner Geburt in ihm gewirkt hat. Wir hatten darüber, glaube ich, mal in einem Talkabout gesprochen. Lesen wir mal diese Stelle im Alten Testament in Maleachi, was da genau im Original steht. Da heißt es, gebt Acht, bevor der große und schreckliche Tag Jahwes kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Väter den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne den Vätern. Er wird sie miteinander versöhnen, damit ich nicht den Bann am Land vollstrecken muss, wenn ich komme. Ist also jetzt Johannes Elia, von dem hier gerade gesprochen wird. Von Elia wird ja auch in den letzten Tagen dieser Weltzeit gesprochen, in der Offenbarung oder in vielen Prophezien, die noch in der Zukunft liegen, da wird auch von Elia gesprochen. Das Ding ist, bei diesen Prophetien, es ist manchmal so, dass Prophetien eine mehrfache Bedeutung haben oder auf mehrere Zeiten zutreffen. Es gibt zum Beispiel, ist mein Handy jetzt, mein Empfang jetzt ausgegangen, könnt ihr mich noch hören? Nee? Aber ihr könnt mich verstehen, ne? Ja? Okay, dann scheinbar ist die Batterie ausgegangen. Ja, das leuchtet auch schon rot. Gucken wir mal, wie lange das hält. Schauen wir mal. Dann kann jeder mich auch in der letzten Reihe gut verstehen. Manche Prophetien haben eine mehrfache Bedeutung bzw. passen zu verschiedenen Zeiten. So gibt es einige Prophezeiungen von Johannes, nicht dem Täufer, sondern dem Apostel, in der Offenbarung. Und vieles davon traf zu in der Zeit, als der Tempel damals zerstört wurde. Aber vieles trifft auch zu für eine Zeit, die noch kommen wird, hat noch eine Bedeutung auch für unsere Zukunft. Ja, so ist das also eine doppelte Bedeutung, das trifft immer wieder zu. Und wenn wir das hier jetzt mal anschauen, da gibt es eine klare Anspielung auf Elia. Und diese Elia spielt später noch eine entscheidende Rolle, auch in der Offenbarung, beziehungsweise in den letzten Tagen. Da wird auch von einem Elia gesprochen. Jetzt ist nur die Frage, wer war denn jetzt Johannes? War er jetzt Elia oder war er nicht Elia? Das haben sich auch so ein paar Priester gedacht. Und die dachten, wer ist denn das? Müssen wir dir mal fragen. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Leiterschaft der Juden damals den Messias erwartet hat. Und die haben alle möglichen Leute, die möglicherweise in Frage kamen, so verschiedenen Prüfungsstufen durchgezogen da und gecheckt, könnte das vielleicht der sein? Und jetzt war Johannes also dran, der mal von einigen Priestern durchgecheckt wurde. Und so lesen wir in Johannes 1, 21, dass die Priester ihn fragen, wer bist du dann, wollten sie wissen. Bist du Elia? Nein, antwortete er, der bin ich nicht. Bist du der Prophet, der kommen soll? Damit ist Mose gemeint. Nein, erwiderte er. Aha, also Johannes ist jetzt nicht Elia. Obwohl in der Bibel und gerade auch an dieser Stelle ja eine starke Anspielung darauf gemacht wird. Gerade hier in seinem ersten Kommen. Jetzt gibt es allerdings, wenn man weiterliest, und einige Bibelleser von euch wissen das, wenn man nur ein paar Verse oder ein paar Kapitel weiterliest, wird Jesus mal gefragt oder Jesus spricht über Johannes den Täufer und der sagt, doch, Johannes ist Elia. Ja, was stimmt denn jetzt? Ja, irgendwie Quatsch. Oder der eine sagt, nee, bin ich nicht. Der andere sagt, doch, ist er doch. Ist auch nicht ganz so einfach zu verstehen. Selbst manche Bibelkommentare schweigen sich darüber aus oder haben da keine schlüssige Antwort drauf. Ich habe etwas gelesen von Johannes Calvin, alter Wiedertäufer, lange Zeit her. Calvinismus geht auf ihn zurück. Und er sagt, das hat etwas mit den Fragestellern, mit den Priestern zu tun, warum Johannes hier gerade so antwortet. Ich zitiere das mal. Calvin schreibt, da sie, also die Priester, der Meinung waren, die Menschenseele wandere von einem Leibe in den anderen, so bildeten sie sich ein, wenn Malachi ankündigt, dass Elia gesendet werden soll, eben der Elia, welcher zu Ahabs Zeiten gelebt hatte, werde noch einmal kommen. Weshalb Johannes mit Recht und der Wahrheit entsprechend antwortet, ich bin nicht Elias. Mit dieser Antwort geht er auf ihre Gedanken ein. Wenn Christus dagegen versichert, dass der Täufer in der Tat Elias war, Markus 9 zum Beispiel lesen wir das, Vers 13, so gibt er damit die zutreffende Auslegung des Prophetenwortes. Ich versuche das mal zusammenzufassen, damit wir das verstehen. Also in der Prophezeiung über Johannes, die wir gerade gelesen haben im Lukas-Evangelium, da lesen wir, er war erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia. Da merken wir also schon, es geht nicht darum, dass es hier irgendwie so eine Seelenwanderung gab oder Wiederauferstehung von jemandem. Und damit hatten scheinbar die Priester wohl gerechnet. Nein, das war nicht der Fall. Und deswegen hat Johannes den Priestern auch richtig geantwortet. Aber trotzdem ist dieses Prophetenwort in Erfüllung gegangen durch Johannes, weil er im Geist und in der Kraft des Elias unterwegs war. Und so hat Jesus das wiederum bestätigt. Daher ergibt sich dieser Unterschied, den wir da haben. Und jetzt fragen die Priester weiter, okay, pass auf, wenn du das nicht bist, da sagten sie zu ihm, wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer du bist? Johannes antwortete, ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Johannes ist also ein Wegbereiter. Der ein Vorbereiter sozusagen, der die Adventszeit irgendwie der damaligen Zeit eingeläutet hat und vorbereitet hat. Er hat die Menschen auf den Messias vorbereitet. Darauf werde ich später noch ein bisschen eingehen. Jetzt stellt sich nochmal die Frage, was hat denn jetzt Jesaja damals genau gesagt? Er bezieht sich auf eine alte Prophetie und die hat viel mit Weihnachten zu tun. Wenn wir die mal komplett lesen, werden wir das merken. Das tun wir jetzt mal. Johannes Jesaja 40, die Verse 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Macht den Leuten Jerusalems Mut. Sagt ihnen, dass die Zwangsarbeit zu Ende geht, dass ihre Schuld abgetragen ist. Jahwe ließ sie doppelt bezahlen für alle ihre Sünden. Hört, in der Wüste ruft eine Stimme, bahnt Jahwe einen Weg, baut eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Alles Zerklüftete soll zur Ebene werden und alles Hügelige flach. Denn offenbaren wird sich die Herrlichkeit Jahwes und alle Menschen werden es sehen. Jahwe selbst hat das gesagt. Eine Stimme sagt, predige. Was soll ich predigen, fragte ich. Alle Menschen sind wie Gras und all ihre Schönheit ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn der Hauch Jahwes weht sie an. Ja, wie Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin Zion. Ruf laut, ruf mit lauter Stimme die frohe Botschaft aus, Jerusalem. Rufe laut und scheue dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Seht, Jahwe der Herr kommt mit Kraft, er herrscht mit starker Hand. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit. Sein Volk, das er gewonnen hat, geht vor ihm her. Er weidet seine Herde wie ein Hirt, nimmt die Lämmer auf seinen Arm. Er trägt sie im Bausch seines Gewands und die Mutterschafe leitet er sacht. Wenn ihr euch ein bisschen mit klassischer Musik auskennt, dann wisst ihr, dass zum Beispiel Georg Friedrich Händel in seinem Oratorium Der Messias diesen Text in mehreren Stücken vertont hat. Teilweise wortwörtlich. Und ich finde das total interessant, wie viele Künstler früher diese Geschichten kannten und auch wussten, was das bedeutet. Auch das Lied Tochter Zion und Freue dich geht auf diesen Text, den wir gerade gelesen haben, zurück. Es gibt so viele Prophetien, die auf Jesus und auch auf Johannes hindeuten, auf diese Zeit aus dem Alten Testament, die im Neuen Testament dann erfüllt worden sind. Ich finde das, wir haben das schon mal darauf hingewiesen in einer der vorherigen Predigten, gigantisch, wie das alles so passt und wie Jesus und auch Johannes an dieser Stelle diese Prophetien erfüllen und auf Jesus hindeuten. Dieser Text beschreibt jetzt ganz genau, was Johannes in seiner, in Anführungszeichen, Adventszeit gemacht hat. Er hat viele Israeliten zu Gott geführt. Er ruft, ebnet dem Herrn den Weg. Er bereitet das Volk auf die Ankunft des Messias vor. Adventszeit in der Bibel. Die Evangelien legen den Fokus auf Jesus, hatte ich schon gesagt, nicht auf Johannes. Aber wir wissen, dass er sehr einflussreich und erfolgreich war und viele Menschen ihm nachfolgten und sich auch von ihm taufen ließen. Wenn Jesus über sein zweites Kommen spricht, dann wird das wohl etwas anders sein. Denn da sagt er, ich komme überraschend, ich komme unerwartet, ich komme plötzlich wie ein Dieb in der Nacht. Und er sagt, wir sollen bereit sein, wir sollen wachsam sein für sein zweites Kommen. Und das Wort Gottes oder im Wort Gottes haben wir alles, was wir brauchen, um wachsam zu sein, um bereit zu sein für die Wiederkunft unseres Herrn. Deswegen ist es so wichtig, dass wir im Wort Gottes uns auskennen, dass wir die Bibel lesen, im Zusammenhang lesen, immer wieder neu lesen, von verschiedenen Seiten anschauen, vielleicht auch mal mit anderen Menschen darüber reden, im Hauskreis, in der Kleingruppe. Das hilft uns, wach zu bleiben. Und auch Elia wird dann, wie gesagt, in der Zukunft noch einmal bei seinem zweiten Kommen eine Rolle spielen. Das ist aber heute nicht das Thema. Schauen wir uns jetzt an, wie Johannes so eine Erweckungspredigt gehalten hat. Da war ja wirklich was los. Und dann frage ich mich schon, wie hat Johannes die Menschen vorbereitet auf Jesus? Wie hat er das so eingeführt? Wie ist er mit ihnen auch umgegangen? Was hat er so gemacht? Lesen wir in Lukas 3. Jetzt ist Johannes erwachsen, geht herum und predigt. Dann heißt es in Lukas 3, ab Vers 2, in dieser Zeit erhielt Johannes, der Sohn des Zacharias, draußen in der Wüste einen Auftrag von Gott. Daraufhin durchzog er die ganze Jordan-Gegend und predigte den Menschen, sie sollten zu Gott umkehren und sich als Zeichen dafür taufen lassen, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfingen. So steht es schon im Buch des Propheten Jesaja. Hört in der Wüste, ruft eine Stimme, bereitet den Weg für den Herrn, ebnet die Pfade für ihn. Die Täler sollen aufgefüllt, die Berge und Hügel eingeebnet werden. Krumme Wege sollen begradigt werden und holprige eben gemacht. Dann werden alle Menschen die Rettung Gottes sehen. Also wir sehen, entschuldigt bitte, wir sehen auch hier wurde der Jesaja-Text wieder zitiert. Und dann geht es weiter. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Man darf ja auch mal ein bisschen kreativ sein, wenn man die Bibel liest. Ich habe mir mal so überlegt, wie wäre das hier in Viersen? Die Menschen kommen scharenweise zum Gottesdienst. Wir predigen das Evangelium von Jesus und die Menschen kommen. Hammer, oder? Scharenweise, das muss richtig was, da war richtig was los. Sonst wären auch die Priester nicht zu Johannes gegangen und hätten ihn gefragt, wer er sei. Wenn er nur irgendein kleiner, einer von vielen ist, das wird ihn nicht weiter interessieren. Aber er hat richtig was bewegt. Und später hat er dafür auch kräftig bezahlt, mit seinem Leben. Auch dazu war er bereit. Was muss das für eine Erweckung gewesen sein? Und Johannes wird berufen, eigentlich schon, und diese Berufung geht auf Jahrhunderte alte Texte zurück. Das ist da irgendwie schon ganz schön bedeutungsschwer. Das ist richtig, heute sagt man, das ist deep. Ja, das ist schon Hammer, was da passiert ist. Und jetzt frage ich mich natürlich als Pastor, wie predigt man, wenn so eine Erweckung stattfindet? Wie redet man die Leute an? Wie kann man Menschen, die interessiert sind am Glauben, für Jesus gewinnen? Ja, wie kann man sensibel mit solchen Menschen umgehen? Ja, wie kriegen wir das hin? Wie sollte ich einfühlsam diese Menschen ansprechen? Ich schaue mir mal an, wie das der Johannes damals gemacht hat. Da sagte Johannes zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorngericht Gottes entgeht? Bringt die Früchte hervor, die beweisen, dass ihr eure Einstellung geändert habt. Und fangt nicht an zu denken, dass ihr doch Abraham zum Vater habt. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Ah, das ist eine Frage, die kommt später in der Apostelgeschichte nochmal. Das fragen die Leute später Petrus. Ja, aber wir wissen, bei Petrus, da war Jesus gestorben und auferstanden, in den Himmel gefahren. Er konnte ihnen was anderes verkünden. Das konnte jetzt Johannes noch nicht tun. Aber Johannes antwortet anders. Er sagt, wer zwei Hemden hat, gab er zur Antwort, soll dem eins geben, der keins hat. Wer zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer wollten sich taufen lassen. Rabbi, fragten sie, was sollen wir tun? Fordert nicht mehr, als euch zusteht, erwiderte Johannes. Und wir, fragten einige Soldaten, was sollen wir tun? Beraubt und erpresst niemanden, war seine Antwort. Gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Das Volk war voller Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias, der versprochene Retter sei. Doch Johannes erklärte vor allen, ich taufe euch zwar mit Wasser, aber es wird einer kommen, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er mit einem Feuer verbrennen, das niemand löschen kann. Mit diesen und vielen anderen Worten rüttelte er das Volk auf und machte ihnen die Heilsbotschaft Gottes bekannt. Was für eine Erweckungspredigt, oder? Das ist ja nun so überhaupt nicht sensibel. Der haut denen ja alles um die Ohren. Der ist ja wie die Axt im Walde, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist sein Thema. Die Axt ist angelegt an die Wurzel. Das ist der Vergleich. Auch der Diese Botschaft von Johannes, die handelt so gar nicht von dem lieben Gott, von dem Gott, der uns Geschenke macht, der uns in den Arm nimmt, von dem Gott, der uns versöhnen möchte, der Gemeinschaft mit uns haben möchte. Es geht nicht um Gebetserhörung, um Heilung, um Wunder, um außergewöhnliche Dinge. Irgendwie eine ziemlich krasse Predigt. Es geht um Umkehr. Es geht um Buße, Umkehr von bösen Werken. Dietrich Bonhoeffer sprach von der Adventszeit als einer erschütternden Bußpredigt an die Menschen. Im Dezember 1930 sagte er, vor Jesus steht Johannes der Täufer und für uns nicht zu überspringen. In der gesamten alten Christenheit war Adventszeit Bußzeit und nicht eine Freudenzeit. Ja, Weihnachten ist ein Freudenfest. Das Kommen des Messias ist schön. Aber dem geht die Buße, die Umkehr voraus. Ohne Buße, ohne Umkehr, ohne Bitte um Vergebung, ohne Vergebung unserer Schuld ist Weihnachten kein Freudenfest. Oder lass es mich deutlicher sagen, wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommen wird, und dann wird das für alle die, die nicht Buße getan haben, mit Gericht und Verurteilung enden und mit ewiger Verdammnis. Klingt hart. Ist es auch. Ich finde, das ist eine der härtesten Botschaften überhaupt. Und das hilft nicht, das zu verniedlichen oder schwach zu reden. Das ist tatsächlich so. Es gibt ein zu spät bei Gott. Es gibt eine Verurteilung. Auch wenn das Gott möglicherweise schmerzt, wenn wir das so menschlich ausdrücken, aber Gott ist ein gerechter Gott, ein heiliger Gott. Und wenn Menschen in ihrer Sünde, in ihrer Gottesferne, in ihrer Schuld freiwillig bleiben, dann kann Gott nichts tun. Solche Menschen können nicht in seiner Gegenwart sein. Darin liegt jetzt gar nichts Schönes. Damit ist Weihnachten ein Freudenfest, auf das wir uns freuen können, wenn wir an Jesus glauben. Wenn er uns die Sünde vergeben hat. Wenn er unsere Schuld vergeben hat. Denn so wie wir sind, so können wir nicht zu Gott kommen. Die Bibel sagt an ganz vielen Stellen in der Bibel, alle Menschen haben gesündigt. Und es gibt nicht einen, keinen einzigen, der gerecht ist. Auf gut Deutsch, so wie wir sind, haben wir keine Chance. So wie wir als Menschen sind, können wir nicht vor Gott bestehen. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen und auch all diejenigen, die uns später vielleicht zuhören auf YouTube oder Podcast oder wie auch immer, möchte ich euch zurufen, in dieser Adventszeit, lasst euch versöhnen mit Gott. Begreift diese Adventszeit als Chance, um umzukehren. Dein eigener Weg ohne Vergebung von Jesus, das ist am Maßstab Gottes gemessen böse. Das ist ein böser Weg. Du sagst ja, ich tue ja keine bösen Dinge. Aber am Maßstab Gottes ist dein eigener Weg böse. Und du hast keine Chance, zu ihm zu kommen. Es gibt nur eine Möglichkeit. Kehr um und glaube an den Herrn Jesus Christus. Bitte ihn, dass er dir deine Schuld vergibt, dass er deine Sünde wegnimmt. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir, das stimmt. Aber vorher musst du von deinen eigenen bösen Wegen umkehren. Und jetzt gibt es vielleicht einige von euch, die sagen, das betrifft mich gar nicht. Ich glaube ja schon an Jesus. Ich gehe ja schon mit ihm. Ich habe das schon gemacht. Für euch möchte ich den zweiten Teil von Johannes wiedergeben, was er ja auch gesagt hat. Er sagt auf der einen Seite, kehrt um, tut Buße, lasst euch taufen. Und dann sagt er auch, verändert euer Leben. Verändert euren Lebensstil, verändert eure Einstellung, verändert das, was ihr tut. Er spricht davon, dass wir Bäume sind, die gute Früchte hervorbringen sollen. Wir sollen teilen, wir sollen uns um andere kümmern, wir sollen niemanden übervorteilen, wir sollen zufrieden sein mit dem, was wir haben. Wenn du an Jesus glaubst, dann muss dein Glaube sichtbar sein. Jemand hat mal gesagt, wenn ich deinen Glauben nicht sehen kann, hast du keinen Glauben. Ich habe diesen Satz lange nicht verstanden, weil ich dachte, wie soll man deinen Glauben sehen können? Das ist doch eine Sache des Herzens. Ja, es ist eine Sache des Herzens, aber es wird sich immer nach außen hin in irgendeiner Weise zeigen. Es wird immer irgendwie sichtbar werden. Du wirst irgendwie spüren, da ist ein Mensch, der ist im Herzen verändert. Und das macht sich sichtbar in der Art und Weise, wie du redest, wie du handelst. In erster Linie sogar, wie du handelst. Ja, unsere Worte sind auch wichtig, das stimmt. Aber noch wichtiger ist, dass unsere Taten mit unseren Worten übereinstimmen. Unsere Reaktionen. Wie wir mit Menschen umgehen, wie wir reden, wie wir reagieren. Das hat ganz viel damit zu tun, ob wir wirklich von Jesus Christus verändert worden sind, ob wir bereit waren, uns zu verändern oder verändern zu lassen. Teilweise ist das eine aktive Sache, die wir tun müssen. Paulus sagt mal, zieht den neuen Menschen an. Und teilweise ist es auch etwas, was der Heilige Geist in uns bewirkt, als Früchte des Geistes. Ja, dass wir mehr Liebe haben, mehr Gott verstehen können, auch mehr Weisheit haben. All das passiert aber nicht auf einmal. Das passiert nicht, wenn du dich bekehrst oder irgendwann mal dich taufen lässt oder was auch immer, sondern das ist ein Prozess, in den du einsteigst. Es beginnt mit der Umkehr, mit der Buße, aber jetzt gehst du ja auf einem Weg. Du folgst ja Jesus hinterher. Das sagt ja Jesus immer wieder auch zu seinen Jüngern, folgt mir nach. Das sagt er auch zu uns, zu dir, folge mir nach. Das heißt, der Weg, die Richtung hat sich geändert, aber jetzt tun wir ja etwas. Und wie wir auf diesem Weg handeln, wie wir gehen, da will uns Jesus verändern. Da hat, wenn wir die ganze Geschichte auch von Jesus anschauen, wie er mit seinen Jüngern umgeht, da gibt es immer wieder Beispiele, wie er Dinge korrigiert, wie er Dinge klar macht. Er sagt, ihr habt gelesen das und das. Ich sage euch aber, ja, ich sage euch sogar, ihr sollt euren Nächsten, nicht nur euren Nächsten lieben, sondern sogar eure Feinde lieben. Und. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Oder als die Jünger streiten, wer der Höchste sein wird, der Größte sein wird im Himmel, da sagt er, derjenige, der der Niedrigste ist, der wird im Himmel der Erste sein. Und die Ersten hier, die werden die Letzten sein. Er gibt ihnen ein Beispiel später dann vor seiner Hinrichtung in der Fußwaschung. Er sagt, wir müssen uns einander gegenseitig dienen. Und das sind alles Dinge, die können wir nicht von jetzt auf gleich. Da müssen wir in diesen Prozess einsteigen und der dauert an. Und ich möchte euch gerade in dieser Adventszeit herausfordern, diesen Prozess wieder neu aufzunehmen, da wo ihr den vielleicht ein bisschen vernachlässigt habt. Es geht nicht darum, dass ihr bessere Menschen werdet. Es geht nicht darum, dass wir Gott irgendwie beeindrucken mit unserem Gutmenschentum. Und erst recht nicht geht es darum, dass wir unsere Sünden auf die Art und Weise abzahlen oder irgendwie uns das oder die Erlösung verdienen. Nein, unsere Taten sind eine Folge der Vergebung, die wir schon bekommen haben. Die Vergebung ist reine Gnade von Jesus Christus. Und wenn ich sie annehme, wenn ich Buße tue, das, was Johannes gepredigt hat und was ich auch predige, wenn wir Buße getan haben, als Folge dessen, dass ich jetzt weiß, ich bin Gottes Kind, ich bin Gottes Kind, ich werde nicht zu Gottes Kind, ich bin bereits Gottes Kind, trotz meiner Fehler. Aber ich möchte in einem permanenten Prozess der Veränderung sein, solange ich auf dieser Erde bin. Und das geht auch nur, solange ich auf dieser Erde bin. Dieser Prozess hört auf, wenn ich bei Gott bin. Aber solange ich hier bin, auf dieser Erde, habe ich die Chance, mein Leben zu verändern, mein Leben verändern zu lassen. Und so möchte ich euch an dieser Adventszeit dazu auffordern. Leg alte, schlechte Gewohnheiten ab. Übe dich darin, Gutes zu tun. Unser verändertes Leben ist eine Folge der unverdienten Liebe Gottes, die wir in unser Herz gelassen haben. Es ist auf der einen Seite eine harte Botschaft und in dem Sinne ist Adventszeit eben nicht unbedingt so diese fröhliche, unbeschwerte Zeit, sondern es ist eine Zeit der Selbstprüfung auch, dass man mit sich selbst ins Gericht geht, dass man sich klar macht, folge ich Jesus Christus eigentlich oder treffe ich die Entscheidung, ihm nachzufolgen jetzt in Zukunft, tue ich Buße? Und bin ich auf diesem Weg, bleibe ich auf diesem Weg der Lebensveränderung? Darf Jesus in meinem Leben die Nummer 1 sein? Darf er mein Leben verändern? Nah ist der Herr und Heiland. Nah ist das ewige Heil. Bald geht's nach Haus, gen Himmel. Oh, welch ein seliges Teil. Bist du zu dieser Stunde, zu diesem Tag bereit? Zum Überkleidetwerden vom Leib der Herrlichkeit? Heute sind wir noch am Warten. Heute haben wir Advent. Doch bald erlischt die Kerze, die heut so helle brennt. Ja, bald geht auch zu Ende die teure Gnadenzeit. Bist du vor Gott, dem Richter, zu stehen dann bereit? Wenn nicht, dann lass dich bitte am heutigen Advent mit diesem Gott versöhnen, der dich sehr liebt und kennt. Dann wirst du sagen können, in Freude wie im Leid, oh, komme bald, Herr Jesus, ja komm, ich bin bereit. Und ich möchte am heutigen Gottesdienst, am heutigen Sonntag, die Chance nicht vergehen lassen, ohne zu fragen, ob jemand bereit ist, darauf eine Antwort zu geben. Ich möchte euch bitten, in euch zu gehen, zu sagen, folge ich diesem Jesus nach? Und wenn nicht, dann hast du heute, an diesem ersten Advent, wirklich die Möglichkeit zu sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich tue Buße, ich beuge mich vor dir, möchte, dass du der Herr in meinem Leben wirst. Ich will dir nachfolgen. Reinige du mich durch die Kraft deines Blutes. Ich möchte dir nachfolgen. Wenn es jemanden hier gibt, dann melde dich und dann bete ich jetzt für dich. Das ist die Chance schlechthin. Aber das ist eine wichtige Entscheidung. Und ich werde nicht müde, das jeden Sonntag, wenn ich predige, zu tun. Auch an den Sonntagen, wo ich denke, ich kenne alle Leute hier und die glauben ja alle an Jesus. Ich werde das immer wieder fragen. Und euch damit herausfordern, Menschen mitzubringen, die Jesus nicht kennen. Dafür sind wir hier in Viersen da. Wir wollen, dass Menschen von der Dunkelheit zum Licht kommen. Und deswegen verkünden wir in der Adventszeit nicht unbedingt den Duft von gebrannten Mandeln und Klingelöckchen, Klingelingeling. Das kann man alle singen. Ich möchte euch das nicht vermiesen. Darum geht es mir nicht. Sondern unsere Botschaft ist, kehrt um und lasst euch versöhnen mit Gott. Sonst bringt uns diese ganze Weihnachtszeit, sonst bringt uns die Geburt von Jesus gar nichts. Und alle diejenigen von euch, die schon lange an Jesus glauben, ich lade euch ein, darüber nachzudenken, wie ihr mit Jesus unterwegs seid. Wie sieht euer Leben aus?